Es ist eine ernstzunehmende Krankheit. Es ist eine Krankheit, die die Menschen, die sie betrifft, wirklich aus dem Leben kickt ein bisschen.
Die Rede ist von Migräne. Frauen sind davon 2,5-mal häufiger betroffen als Männer. Die Autorin und Filmemacherin Barbara Kaufmann ist eine davon.
Am allermeisten schränkt mich die Migräne im Sozialleben ein, würde ich sagen. Weil Dinge, die ich immer gerne gemacht habe, wie mit Freunden, Freundinnen feiern gehen, die ganze Nacht fast nicht mehr möglich sind.
Nicht möglich ist oft auch das Arbeiten mit heftigen Kopfschmerzen. Und das kann für Betroffene beträchtliche soziale und auch finanzielle Folgen haben. Wie Barbara Kaufmann gelernt hat, mit ihrer Migräne umzugehen und warum sie für einen anderen Umgang mit Schmerzen in unserer Gesellschaft plädiert, das erzählt sie jetzt.
Relevante Themen aus der Welt der Wissenschaft beleuchten. Fach- und Lebensexpertise einholen. Verstehe, der Wissenschaftstalk aus dem Austria Center Vienna.
Hallo, herzlich willkommen. Mein Name ist Marie Lang, ich bin Journalistin, Moderatorin und Host dieses Podcasts und ich freue mich, dass Sie auch heute wieder dabei sind, wenn wir der Frage nachgehen, wie leben mit Migräne? Mir gegenüber sitzt die Autorin und Filmemacherin Barbara Kaufmann. Hallo.
Hallo Marie.
Du bist Anfang 40 und hast seit deinem 13. Lebensjahr Kopfschmerzen. Damals hat dich die Migräne ein paar Mal im Jahr lahmgelegt, aber vor rund 2 Jahren ist es dann schlimmer geworden. Und ich weiß das alles, weil du im April in der Tageszeitung Kurier einen Artikel veröffentlicht hast, in dem du genau davon erzählt hast. Warum vielleicht zu Beginn war es dir denn wichtig, von deiner Krankheitsgeschichte zu erzählen und damit auch an die Öffentlichkeit zu gehen?
Weil ich den Eindruck hatte, dass Migräne so eine Krankheit ist, die viel zu stark verharmlost wird, weil mich das wahnsinnig aufgeregt hat als wirklich Betroffene von sehr vielen Anfällen. Also ich habe 10 Anfälle im Monat circa momentan, gelte damit aber immer noch nicht, jetzt rein medizinisch, als chronische Migränepatientin, weil das ist erst ab 15. Also und das nur um diese Größenordnung zu sagen, das heißt alles darunter wird so abgehandelt als jemand, der halt oft mal Migräne hat. Und mich haben diese ganzen Missverständnisse, die im Zusammenhang mit dieser Krankheit in der Öffentlichkeit existieren, die haben mich mit den Jahren, wo ich selbst betroffen war, einfach wahnsinnig aufgeregt. Und dann dachte ich mir, ich muss etwas darüber schreiben.
Und was du darüber geschrieben hast, war ganz konkret. Du hast kritisiert, wie in unserer Gesellschaft generell mit Schmerzen umgegangen wird und eben auch ein bisschen, dass Kopfschmerzen, vor allem die ja so jede und jeder irgendwie kennt, dass die so abgetan werden. Magst du vielleicht kurz erzählen, wie denn so deine Krankheitsgeschichte war? Also mit 13, wie bist du überhaupt draufgekommen, dass das Migräne ist?
Ich hatte so eine Seheinschränkung, das heißt Aura in der Migräne. Und das hatte ich mit 13 zum ersten Mal. Ich weiß sogar noch, es war so ein nebeliger Tag in Klagenfurt. Es ist oft Nebel im Herbst, Winter, also ich komme aus Klagenfurt. Und ich habe mir gedacht, irgendwas stimmt nicht. Ich sehe so komische Blitze, als würde ich... Es ist so ähnlich, muss man sich das vorstellen, als würde man kurz davor in eine Lampe geschaut haben. Das kennen wir alle, dann hat man noch so Lichtflecken und die gehen aber nicht weg, die werden immer größer. Und dein Sichtfeld wird immer enger, also du siehst plötzlich nicht mehr klar, du kannst zum Beispiel nichts mehr lesen oder so. Und dann, nachdem dieses Flimmern war, das hat so eine halbe Stunde gedauert, habe ich wahnsinnig arge Kopfschmerzen gekriegt, also die ich noch nie hatte in meinem Leben. Und dann, weiß ich noch, bin ich zu meiner Mutter und habe ihr das beschrieben und ihre Mutter, meine Großmutter, hatte ganz schwere Migräne ihr Leben lang und sie hat sofort gewusst, was los ist.
Und seid ihr dann gleich zum Arzt oder zur Ärztin oder wie ist das dann weitergegangen?
Ja, also wir haben das dann schon besprochen, weil wir ohnehin oft beim Neurologen waren, weil ich als Kind Epilepsie hatte. Und dann wurde zuerst vermutet, aus der Epilepsie heraus ist die Migräne entstanden. Das ist dann aber nicht verifiziert worden, sondern dann ist die Theorie gekommen, ja, ich komme in die Pubertät, die Hormone verändern sich, daher kommt das. Und ich hatte dann diese Art von Migräne so durchschnittlich 5-mal im Jahr. Und ich konnte irgendwie damit leben. Also ich habe dann gelernt, dass ich das ja, also ich dann nehme ich ein Magnesium oder nehme Schmerzmittel, Aspirin und damit hat es sich. Es war unangenehm, aber es war jetzt nicht lebenseinschränkend. Also kein Vergleich zu jetzt sozusagen.
Du hast die Pubertät erwähnt. Ich habe gelesen, eine aktuelle Studie sagt, 10 von 100 Jugendlichen leiden an Migräne beziehungsweise kennen das. Und es hat sehr stark auch mit Veränderung zu tun. Und eben Pubertät ist eine hormonelle Veränderung. Aber auch sonst offenbar sind Veränderungen im Leben für Migräne förderlich. Glaubst du, ich meine, vor 2 Jahren ungefähr, Beginn der Corona-Pandemie oder Hochphase der Corona-Pandemie, hast du das Gefühl, das hat vielleicht auch was damit zu tun, dass es bei dir dann schlimmer geworden ist?
Veränderung ist wirklich sehr schlecht für Menschen mit Migräne, das stimmt. Es ist auch ein Triggerfaktor. Das heißt, du schlafst zu wenig, kannst schon einen Anfall bekommen. Oder du schlafst zu viel, auch sehr gerne kriegt man einen. Oder du hast zu wenig gegessen und hast das irgendwie verschleppt, kannst auch einen Anfall kriegen. Oder das Wetter ändert sich. Also, und wenn sich das dann summiert, dann wird es richtig unangenehm.
Wie wirkt sich das denn jetzt konkret in deinem Alltag aus?
Ja, also was mich gewundert hat, ist, wie wahnsinnig schlecht ich es annehmen konnte und immer noch kann. Also jetzt geht es ein bisschen besser, weil ich das wirklich übe auch, aber ich konnte das überhaupt nicht annehmen. Es hat das Leben sehr verändert. Es ist seltsamerweise hat es das Leben einfacher gemacht. Es gibt die Tage, wo es mir gut geht und die sind immer super. Also es ist egal, was passiert an dem Tag. Die sind immer gut und es gibt die Tage, wo ich einfach schlimme Schmerzen habe und so ist jetzt so ein bisschen die Zeitrechnung neu.
Und merkst du, wenn sich eine Migräne anbahnt, also kannst du dann vielleicht schon frühzeitig Vorkehrungen treffen, damit es nicht ganz so schlimm wird oder wie äußert sich das überhaupt?
Es ist ganz sonderbar, weil, und das ist auch etwas, was mir viele Betroffene erzählt haben, weil ich dann auch den Kontakt gesucht habe mit anderen Menschen, die das so stark haben wie ich. Es ist sehr erratisch. Es gibt Migräneanfälle, die sich ankündigen, ganz, ganz klassisch, also wo du alle Anzeichen merkst, du kriegst zum Beispiel wahnsinnige Hungerattacken, du wirst irgendwie sehr müde. Es ist so eine komatöse Müdigkeit, die kann man gar nicht beschreiben, also so wie eine ganz starke Nachmittagsmüdigkeit, so von 0 auf 100, dann merkst du schon, oh je, morgen könnte es losgehen oder heute Nacht und so. Das gibt schon diese klassischen Anzeichen. Es gibt auch die Anfälle, die dich aus dem Nichts erwischen.
Nimm uns vielleicht ein bisschen wirklich mit in deinen Alltag, wenn du jetzt merkst, okay, komatöse Müdigkeit oder Hungerattacken, aha, da könnte sich jetzt eine Migräne anbahnen. Was machst du dann?
Sehr unterschiedlich. Also ich merke es auch immer am Nacken. Es tut der Nacken meistens weh. Also das erzählen ja auch viele und das kenne ich jetzt selbst. Ich versuche mich abzuschirmen. Das Wichtigste ist für Menschen mit Migräne, sie sind wahnsinnig reizempfindlich, weil das Hirn von Migränepatientinnen und Migränepatienten anders funktioniert. Das habe ich alles erst gelernt. Ja, das wusste ich auch nicht. Es hat irgendwie ein Problem mit den Reizfiltern im Gegensatz zu Menschen, die keine Migräne hat. Und worauf du Acht geben musst, ist, wenn du merkst, ein Anfall kommt, dass du eine Art Reizabschirmung machst. Und das funktioniert tatsächlich. Es funktioniert bei mir manchmal auch ganz gut. Das heißt, ins dunkle Zimmer gehen oder wenn du irgendwo bist, versuchen, dich zu absentieren vom Rest, irgendwo in ein ruhiges Eck zu gehen, eine starke Sonnenbrille aufsetzen, dass du nicht mehr so stark Licht siehst, weil man irrsinnig lichtempfindlich ist auch. Einfach so zur Ruhe kommen und wenn man Glück hat, also das ist natürlich nicht bei jedem Anfall, aber das kann gelingen, wenn man früh genug diese Reizabschirmung macht und sich zurückzieht, kommt man sogar durch, ohne dass der Anfall schlimmer wird.
Wie schaut es denn jetzt mit Medikamenten aus? Also wie regelmäßig musst du unter Anführungsstrichen dann zu Medikamenten greifen oder inwiefern, mit welchen Behandlungsmethoden arbeitest du?
Ja, also es gibt eine Reihe an Schmerzmedikamenten, die einem empfohlen werden. Es gibt natürlich die klassischen Triptane. Jeder, der Migräne hat, wird die kennen. Das sind eigene Schmerzmedikamente nur für Migräne. Und es gibt die Empfehlung zu all diesen Medikamenten, das ist die 10-20-Regel, die kennt jeder, der betroffen ist. Man soll nicht an mehr als 10 Tagen im Monat überhaupt Medikamente nehmen. Also da kann es dann auch mehr als eine sein, aber diese 10-20, weil sonst ist die Gefahr, dass man einen Kopfschmerz entwickelt, weil man zu viele Medikamente nimmt, was echt ein irrer Teufelskreis ist. Und eine Umfrage unter Betroffenen bei mir hat ergeben, dass sich kaum jemand dran halten kann. Ich habe am Anfang noch so dieses Denken gehabt, ja, möglichst wenig und so. Aber wenn du diese Schmerzen hast, denkst du gar nichts mehr und schluckst alles. Also das habe ich auch erlebt, dass du wirklich dir alles reinhaust. Ich war immer so ein sehr vorsichtiger Mensch mit Medikamenten. Das habe ich komplett abgelegt, seit ich Migräne habe, weil es dir wirklich wurscht ist, weil du Schmerzen hast. Du glaubst, jemand haut dir eine Hacke in den Kopf oder so. Und dazu kommt ja noch, dass du nicht nur Schmerzen hast, sondern du hast eine ganze Reihe von Aussetzern. Also das beginnt von, wenn es mich schlimm erwischt, spüre ich meine Hände nicht mehr. Ich spüre meine Füße manchmal nicht mehr. Ich habe extreme Aussetzer beim Denken. Also extrem. Ich stotter dann und kann mich plötzlich nicht mehr an Dinge erinnern während des Anfalls. Und was echt nicht ungefährlich ist, wenn ich Migräne habe, auch wenn es so ausklingt, der Anfall, schaue ich immer, dass ich bei der Straße nur bei Ampeln drüber gehe, weil so einfache Dinge wie abschätzen, wie weit ist ein Auto entfernt, das funktioniert einfach nicht mehr. Und ich habe auch natürlich alles schon versucht, also alles, was dir Ärztinnen und Ärzte raten an alternativen Methoden. Also ich habe alles durch mit Akupunktur und Massagen und Physiotherapie und ich weiß nicht was. Bei mir hat das überhaupt nichts geholfen. Ja. Also das Einzige, was mir hilft, dass ich nicht so viele Medikamente brauche, jetzt seit kurzem ist das so, seit 2 Monaten, ist Biofeedback, das ist eine Art Atemtechnik. Also das ist auch, da gibt es Evidenz, das ist nicht irgendwie Esoterik, das ist eine Anti-Stress-Atemtechnik. Und das hilft mir schon.
Inwiefern tauschst du dich dann mit anderen Betroffenen aus und in welcher Art und Weise kann das auch helfen?
Also ich habe das früher, so ein Bedürfnis nie gehabt, weiß nicht, im Netz über Allergien oder so mich auszutauschen oder irgendwas, was mich halt betroffen hat. Aber bei Migräne, also jetzt bei dieser schweren, habe ich das stark. Und es gibt etliche Foren, es gibt etliche auch moderierte, gute Foren. Und so ein Austausch ist sehr wichtig, vor allem auf der psychischen Ebene. Ich würde aufpassen generell mit so Austausch, weil man sehr oft auch so ein bisschen belehrt wird. Dass vieles, was für andere gilt, muss nicht für einen selbst gelten. Aber für das Emotionale ist es sehr wichtig und sehr gut.
Ich möchte noch mal kurz zu diesem Zeitungsartikel zurückkommen, in dem du ja auch ein Plädoyer gehalten hast, nämlich für den Umgang mit Schmerzen. Möchtest du das vielleicht hier nochmal wiederholen? Also was ist dir da wichtig? Was sollte sich denn da ändern in unserer Gesellschaft, vor allem damit Betroffene das Leben, das sie eh schon ohnehin durch ihre Krankheit erschwert haben, ein bisschen leichter haben?
Also was ich am schlimmsten finde, auch nicht erst seit ich von Migräne betroffen bin, aber jetzt halt extrem, was mich so stark betrifft, ist dieses Tabuisieren von Schmerzen, aber nicht, man spricht nicht nur nicht darüber, sondern dass man es auch so wegdrückt und so ein bisschen verächtlich macht. Ja? Dass man immer noch assoziiert, schmerzfrei zu sein, hat was mit Stärke zu tun. Nein, das ist einfach Glück. Und das andere ist einfach Pech. Es ist einfach Pech, wenn du starke Migräne hast. Es ist Pech, wenn du Arthritis hast. Und all diese Krankheiten mit starken Schmerzen. Und es haben so viele Menschen Schmerzen jeden Tag. Und man ist so oft mit jemandem an einem Tisch oder in der U-Bahn oder so, dem es gerade sehr schlecht geht. Und ich glaube, dass es wirklich wichtig wäre, eine Kultur zu finden, wo man das ausspricht. Und zwar in Ruhe, ohne Wertung. Aufhört damit, mit diesen Lächerlichkeiten daraus eine Art, eine Wertung zu stricken, wo man sagt, naja, der hat immer was. Das sind ja die Ängste, die man hat. Wenn man schmerzbetroffen ist, hat man Angst, dass man so einen Stempel kriegt. Na, die hat immer weh und da ist immer was.
Das ist ja wahrscheinlich auch wirklich das Problem mit Krankheiten, die man nicht sieht.
Ja, also ich glaube auch, dass das bei, gerade bei Migräne ist noch so, es gibt ja bei Erich Kästner so richtig verächtliche Zeilen über die Mutter hat wieder Migräne und so. Also man findet das weit zurück in der Literatur, dass Menschen mit Migräne immer so ein bisschen abgetan werden als so Menschen, die halt da sowas Psychosomatisches haben. Es ist eine schwere neurologische Krankheit, ja, mit wirklich sehr ernsten Konsequenzen für die Betroffenen, was denn die Lebensqualität betrifft jetzt. Und ich glaube auch, dass es daran liegt, dass man aufhören muss, solche Krankheiten in so eine Schublade zu stecken, wo dann auch gleich so ein Psychostempel draufkommt, ja, sondern man muss das einfach mehr akzeptieren als Teil der Realität und der Gegenwart. Auch Spitzenpolitiker haben Migräneanfälle, auch Spitzenpolitikerinnen haben mir erzählt, ja, ich muss dann was nehmen und eine Rede halten. Und ich glaube, es wäre für uns alle besser, wenn wir das mehr sehen.
Und es wird zu mehr Verständnis einfach auch führen im Umgang. Es war heute gar nicht so leicht, ins Austria Center Vienna zu kommen, dem größten Kongresszentrum Österreichs, in dem wir hier ja aufnehmen. Es finden hier nämlich immer wieder große internationale Kongresse statt. Auch heute wuselt es eben hier wie in einem Ameisenhaufen. Und das Feine hier ist ja, dass ja neue wissenschaftliche Erkenntnisse ausgetauscht werden zu diversen Themen, auch zu neurologischen natürlich vor kurzem. Und da möchte ich gerne zur Forschung kommen. Was wünschst du dir denn als Betroffene in Bezug auf Migräne, was im Bereich der Forschung vielleicht noch vermehrt passieren sollte?
Also ich wusste nicht, bevor ich betroffen war, dass es passiert schon was, aber wie wenig bis jetzt passiert ist, ich sage es einmal so, es gibt am Markt momentan ein paar total interessante Medikamente. Es gibt zum Beispiel die Migräne-Spritze, falls das schon mal jemand gehört hat, die gibt es aber auch erst seit ein paar Jahren, wo ein gewisses Eiweiß blockiert wird, das bei Migräneanfällen ausgeschüttet wird. Das ist bei manchen sehr erfolgreich, bei anderen ist es nicht so erfolgreich. Man muss da auch erst so einen Weg finden, welches für einen passt. Es gibt mehrere Präparate. Es gibt jetzt, es wird in den USA gerade, werden neue Medikamente auf den Markt gebracht. Also es passiert sehr viel. Neue Medikamente heißt mit weniger Nebenwirkungen, weil etwas, was wenige Leute wissen, es gibt gegen Migräne eine Handvoll Medikamente, vor allem in der Prophylaxe, die alle, das sagt jeder Neurologe, jede Neurologin, aber ordentliche Nebenwirkungen haben. Ja. Also es gibt fast kein Medikament, bis auf die eben genannte Spritze, die hat ein ganz gutes Nebenwirkungsprofil, kein Medikament, wo man nicht spürt, ich nehme ein Medikament und das jeden Tag, ja, was halt nicht so ideal ist in der Prophylaxe. Und ich würde mir wünschen, natürlich, dass da mehr passiert noch, auch hinsichtlich des Nebenwirkungsprofils und hinsichtlich dessen, dass die Medikamente wirklich besser verträglich werden, dass man sie, weil als Migränebetroffene weiß man braucht sie immer, man braucht sie sehr oft. Und darauf wird, finde ich, wenig Rücksicht genommen.
Wir haben es schon erwähnt, Migräne ist auch eine lange Zeit so als Frauenthema abgetan worden in Bezug auf den Austausch mit anderen Betroffenen. Hast du da gemerkt, dass eben Männer auch davon betroffen sind und dass die vielleicht anders damit umgehen oder wie sind da deine Erfahrungen?
Ja, das ist interessant, weil es ja tatsächlich auch also statistisch mehr Frauen betrifft als Männer. Das ist so, aber es betrifft eben auch Männer und ich kenne auch mittlerweile einige Männer, auch übrigens Männer, die in der Öffentlichkeit stehen, wo man es nicht erwarten würde, weil sie sich das nicht anmerken lassen. Ich kenne einige Männer, die Migräne betroffen sind. Vielleicht eine Sache, die mir aufgefallen ist, die ein bisschen anders ist, ist, dass sie um einiges mehr Medikamente nehmen, habe ich den Eindruck. Von Frauen kenne ich eher die Diskussion, dass man sagt, naja, also jetzt habe ich schon meine 10 Tage überschritten oder ich versuche was anderes. Die Männer, die ich kenne jetzt, also jetzt wirklich ein sehr subjektiver Blick, die hauen sich das rein und sagen, ist ja wurscht, schauen wir mal. Aber die Männer haben oft auch mit den gleichen Vorurteilen zu kämpfen wie die Frauen, also die betroffen sind.
Verstehe. Herzlichen Dank für deine Offenheit und das Gespräch und alles Gute weiterhin.
Dankeschön.
Danke. Wer noch ein bisschen tiefer in das Thema Migräne und Kopfschmerzen im Allgemeinen eintauchen möchte, der oder dem empfehle ich die Folge mit dem Neurologen Thomas Berger. Ja, und das ist jetzt vielleicht nicht das Naheliegendste, aber Kopfschmerzen können sich auch bei Kindern äußern, wenn die Eltern sich scheiden lassen. Welche Auswirkungen eine Scheidung bei Kindern noch haben kann und wie Eltern ihre Kinder am besten unterstützen können, darum geht's in der nächsten Verstehe-Folge. Ich freue mich, wenn Sie wieder mit dabei sind.
Das war Verstehe, der Wissenschaftstalk aus dem Austria Center Vienna.